the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Wir schreiben das Jahr 2020. Erster Sonntag nach dem Osterfest. Wie hätte man wohl einen Menschen vor weniger als einem Jahr bewertet und behandelt, der vorausgesagt hätte, dass ein 100.000stel Millimeter großes Virus bald die Welt verändern und sie geradezu aus ihrer so stabilen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umlaufbahn reißen würde? Wie wäre die Voraussage wohl angekommen, dass es an Ostern kein Reisen mehr gibt und Kreuzworträtsel auf dem Balkon statt Kreuzfahrt oder Inselausflug angesagt ist? Wer hätte dem geglaubt, der prophezeite, dass Güter des alltäglichen Bedarfs und Bedürfnisses 2020 nicht mehr im Überfluss zu bekommen sind? Mit großer Sicherheit wäre ein solcher Prophet bestenfalls wohl als Spinner belächelt, ja vorstellbar sogar als Verbreiter von Fake News, wie man heute so sagt, aus dem Verkehr gezogen worden, ebenso natürlich sein vielleicht bei YouTube eingestelltes Video. Doch die Prognose, dass ein für die Menschheit bedrohliches Virus kommen wird, ist mehr als 20 Jahre alt. Zu den Vorhersagern gehörten etwa der amerikanische Virologe Dennis Carroll und Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Erde, der sein Geld in die medizinische Forschung steckt. Er sagte seinerzeit wörtlich voraus, wenn in den nächsten Jahrzehnten mehr als 10 Millionen Menschen durch irgendetwas getötet werden, handelt es sich höchstwahrscheinlich eher um ein hochinfektiöses Virus als um einen Krieg. Gates benannte sogar einmal den möglichen Ursprung des Virus, einen chinesischen Tiermarkt. Genau so sollte es kommen. Aber es ist wohl eine menschliche Grundeigenschaft, die bei politisch Verantwortlichen scheinbar noch stärker ausgeprägt ist, dass Vorbeugung nicht ganz oben auf dem Programm steht. Besonders dann nicht, wenn sie Geld kostet. In Köln hat man dafür den zum Sprichwort gewordenen Satz geprägt, et hätt noch immer Jod hier gangen. Doch nun brennt die Welt und in diesem Feuer drohen sogar unsere freiheitlichen Bürgerrechte zu verglühen. Millionen Menschen leben seit geraumer Zeit in einer Art Exil, mit vielen Einschränkungen. Unter ihnen gibt es Privilegierte mit eigenem Garten und Haus, für die der Arrest noch gut auszuhalten ist. Aber weit mehr Menschen sind auf enge Mietwohnungen zurückgeworfen, von gesundheitlich mehrfach belasteten, Kranken, Behinderten und alten Menschen ganz zu schweigen. Es wird mit jedem Tag mehr nach etwas gesucht, was man nicht kaufen und sich auch nicht einfach einreden kann. Hoffnung. Hoffnung auf einen Ausweg, einen Exit aus dieser Krise. Der Einzelne erkennt dabei seine Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wer gibt Orientierung? Wer gibt begründete Hoffnung? Wer nimmt mir die Sorgen um Familie und Arbeitsplatz? Dieses belastende Lebensgefühl ist für die Nachkriegsgeneration U40 völlig neu, aber weit weniger für die älteren und alten Menschen. In solchen Zeiten zwischen Bedrohung und Erlösung führt uns auch der für heute vorgeschlagene Predigttext aus dem Buch des alttestamentlichen Propheten Jesaja, Kapitel 40, in den Versen 26 bis 31, der den Blick auf Gott lenkt, dort an den Flüssen von Babylon oder auf Englisch im altbekannten Song By the Rivers of Babylon. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und Jünglinge strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Soweit der Prophet Jesaja. Drei Dinge sind mir wichtig geworden bei seinem Aufruf. Zum Ersten, Gottes Wege lassen sich von Menschen nicht mit Vernunft erfassen. Ein Zweites, Gott bleibt gegen allen Anschein der Herr der Weltgeschichte. Der Mensch bleibt aber in seiner persönlichen Verantwortung. Und ein Drittes, wer an Gott glaubt, darf hoffen, wo nichts hoffnungsvoll erscheint. Gottes Wege lassen sich vom Menschen nicht mit Vernunft erfassen. Schon das erste Zuhören lässt erkennen, hier redet nicht einer vom Untergang, sondern ermutigt seine Zuhörer mit einer erlösenden Botschaft. Von neuer Kraft und beschwingtem Höhenflug einem Adler gleich, von verflogener Müdigkeit ist da die Rede. Auch der Name des Verkündigers ist schon ein Erlösungsprogramm. Der biblische Prophet dieser Zeilen heißt Jesaja, das vom Wort her so viel bedeutet wie Hilfe ist Jahweh. Hilfe ist bei Gott. Oder man kann sogar übersetzen, als wäre es schon geschehen. Geholfen hat Jahweh der Herr. Irgendwann, zwischen 550 und 540 vor Christus, wendet er sich an das Volk Israel. Genauer gesagt an jene, die im Exil an den Flüssen von Babylon leben mussten. Dieses Exil und die damit für das Volk unter fremder Herrschaft bestehenden Einschränkungen ihrer Freiheit dauerten aber nicht ein paar Wochen, sondern einige Jahrzehnte. Denn etwa im Jahr 587 hatte die damalige Weltmacht Babylonien unter der Herrschaft des Königs Nebukadnezar Jerusalem erobert und sogar den Tempel Gottes angezündet. Ein unvorstellbares Ereignis. Die Führer Israels wurden damals entweder getötet oder ins Exil an die Flüsse von Babylon deportiert. Viele Tote und zerschlagene Zukunftshoffnungen säumten ihren Weg. Diese Geschichte ist schnell im Rückblick zusammengefasst, doch wohl kaum mit den Gefühlen von damals begriffen. Aber ich glaube, in diesen Tagen unseres kleinen Hausarrests, der immer noch viele Freiräume lässt, bekommen wir ein Gespür dafür, dass belastende Zeiten langsamer und intensiver verlaufen. Und auch das Gefühl der Ungewissheit über das, was kommt, wird verständlicher. Wie mag das erst sein, wenn man über viele Jahre hinweg in diesem Zustand bleiben muss? Und wo sind da die Antworten, wenn man an einen Gott glaubt? Wie lange mag es dauern, bis man einfach innerlich aufgibt und zu einem weiteren Satz im Kölner Volksmund kommt? Was willst du da machen? Es ist, wie es ist. Mag am Anfang noch die Hoffnung auf positive Veränderungen bestehen, aber Wenn sich ein Menschenleben lang nichts tut, ist die Glut der Hoffnung aus. Die nachkommende Generation hat mit der Heimat ihrer Eltern ohnehin nicht mehr viel zu tun. Man stelle sich vor, da kommt jemand in diese Situation hinein, der Hoffnung im Gepäck hat. Hoffnung auf gewaltige positive Veränderungen. Aber solche Leute hatte man gewiss auch vorher schon jahrelang gehört. Auch sie mögen davon geredet haben, dass Gott ihnen gesagt haben soll, alles wird gut. Wir erinnern uns vielleicht an den Propheten Jeremia im 28. Kapitel. Er hatte damals die Wegführung des Volkes durch die Babylonier vorausgesagt und musste sich von einem anderen Propheten das genaue Gegenteil um die Ohren schlagen lassen. Dieser hieß auch noch Hanaja, was so viel bedeutet wie Gott ist gnädig. Jeremia konnte jedoch nicht zum Beweis einfach sein von Gott ausgestelltes Prophetendiplom auspacken und beglaubigen, dass er die echte Weissagung hatte, die besagte, dass das Volk in den Untergang gehen musste. Das galt nun viele Jahre später auch für Jesaja, der ebenso gegen den Zeitgeist reden musste, freilich mit dem Vorteil einer guten Botschaft. Aber fest steht, und das sagte er selbst, wer von Gott redet, hat immer eine menschlich begrenzte Sicht auf die Wahrheit, denn Gott ist mit der menschlichen Vernunft nicht zu fassen, denn sein Verstand ist unausforschlich, wie wir in Vers 28 lesen. So sollte man auch heute vorsichtig sein, die Corona-Krise und Gottes Wege irgendwie voreilig stimmig zu machen. Es ist geradezu ein Kennzeichen der alttestamentlichen Propheten, dass selbst sie als Männer und Frauen Gottes ihre Gottesbotschaften nicht beweisen konnten. Sie setzten sogar nicht nur einmal Fragezeichen an ihre eigenen Vorhersagen, und oft erst nach ihrem Tod wurde klar, dass sie nicht Falsches gesagt hatten. So stellte auch Jesaja resignierend später einmal fest im 49. Kapitel, Vers 4, ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Ein zweites. Gott bleibt gegen allen Anschein der Herr der Weltgeschichte. Der Mensch bleibt aber in seiner persönlichen Verantwortung. Wer an Gottes Wegen zweifelt, findet in den Propheten einen guten Gesprächspartner. Welcher Christ hat sich in diesen Wochen nicht vielleicht mehr als einmal gefragt, was passiert hier gerade auf dem Planeten? Was hat Gott damit zu tun? Jesaja fordert uns bei solchen Fragen erstmal dazu auf, in Vers 26, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Mit anderen Worten, Mensch, guck mal über den Tellerrand deiner augenblicklichen Situation. Vergiss nie, Gott ist da und er ist der Schöpfer dieser Erde. Denke daran. Woran Jesaja und seine Prophetenkollegen nie zweifelten, war, dass Gott der Herr über die Geschichte ist. Aber er ist nicht Herr eines irdischen Marionettentheaters, dem man etwa das Fehlen von medizinischer Schutzausrüstung zuschreiben kann oder der damals die schweren politischen Fehler der israelitischen Führer und Könige verursachte. Dem Menschen bleibt immer die persönliche und historische Verantwortung für sein Tun und Lassen, im Großen wie im Kleinen. Wer aber seine Verantwortung erkennen und die Frage nach seinem Tun beantworten will, muss die Blickrichtung ändern. Vom Boden der Tagesereignisse weg. Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Und glaubt nicht, So kann man wohl hinzufügen, Gott würde etwas entgehen, was geschieht. Vers 27, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl, dichtete Paul Gerhard in diesem Sinne. Das war jedoch den Israeliten im Exil unglaublich geworden. Jahrzehnte hatten sie vergeblich auf Veränderungen gehofft. War dieser auf Hoffnung getrimmte Jesaja nicht einer von den vielen frommen Schwätzern, die man zu dem Thema schon gehört hatte? Trotz aller Bemühungen gelang es Jesaja als Prophet Gottes, so wissen wir aus der theologischen Forschung, ihm gelang es nicht, sein Volk zu überzeugen von der großen geschichtlichen Wende, die sogar schließlich den Wiederaufbau des Tempels um 520 vor Christus bringen sollte. Der Perser Kyros besiegte davor gegen allen weltpolitischen Anschein 539 vor Christus das Babylonische Reich. Damit war keineswegs zu rechnen. Dem Kölner und mit ihm den Menschen erscheint es so, et kütt wie et kütt. Es kommt eben, wie es kommt. Aber Jesaja wusste, dass es eben nicht so ist, dass das Zeitgeschehen immer zufällig kommt. Jesaja wies sogar auf Kyros hin und sah in ihm ein Werkzeug Gottes. Jesaja 44, 28 oder 45, 1. Aber wir sollten dennoch vorsichtig sein mit unseren Interpretationen der Wirklichkeit. Denn Gottes Verstand ist unausforschlich, wie Jesaja uns sagt. Das gilt auch für Propheten. Es blieb erstmal und er blieb erstmal allein mit seiner Botschaft und erlebte die Wendung zum Besseren selbst wohl nicht mehr. Ihm glaubte man zu Lebzeiten nicht und machte ihm sogar noch Vorwürfe. Er ist doch unter uns aufgewachsen. Sieht er nicht die Stimmung im Volk und ihre Müdigkeit, die sich in mehr als 40 Jahren aufgebaut hat? Dazu ein dritter Punkt. Wer an Gott glaubt, darf hoffen, wo nichts hoffnungsvoll erscheint. Manchmal sind selbst gute Nachrichten unglaublich, wenn unser Verstand keine logischen Hinweise erkennt und auch unser Körper im täglichen Kampf kraftlos geworden ist. Aber genau hier beginnt die Ebene Gottes. Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. So sagt es Jesaja. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So wird es der Apostel Paulus 500 Jahre später einmal in seinem Korintherbrief im Kapitel 12 formulieren. Das war übrigens einmal die Jahreslosung von 2012. Jene für 2020 konnten und wollten die Israeliten nicht sprechen. Sie blieben ungläubig an den Flüssen von Babylon. Was sollte Jesaja ihnen denn sonst noch Besseres sagen, als wir in Vers 31 lesen können? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Der Alttestamentler Arthur Weiser hat diesen Jesaja einmal den Propheten der adlerfluggleichen Hoffnung genannt. Wer einmal einen echten Adler beim Flug beobachten konnte, und da kann das Fernsehen oder YouTube heute sicher beim Beobachten helfen, der sieht, wie dieser immerhin im Durchschnitt 5 bis 9 Kilogramm schwere Vogel buchstäblich über den Dingen kreist, ohne dass er Flügelkraft aufwendet. Das Tier weiß um den Auftrieb, für den es nichts tun muss, außer die Flügel richtig in den Wind zu bringen. Als jemand, der in Airlinern mit seiner chronischen Flugangst kämpft, bewundere und beneide ich gelegentlich Vögel, wenn ich sehe, wie sie sich in die Tiefe stürzen und auf dem Feld sicher landen. funktioniert doch. So einfach ist Fliegen, sage ich mir dann. So einfach ist Vertrauen darauf, dass selbst die Luft trägt und vor dem Absturz bewahrt. Nein, so einfach ist das mit dem Gottvertrauen für uns Menschen leider oft nicht. Selbst wer die Erfahrung gemacht hat, und dazu gehöre ich auch, dass Gott durch schwere Zeiten hindurchträgt und wieder aufhilft, ist in der nächsten Bedrohung dann doch zu oft wieder schnell auf der Seite der Verzagten, selbst wenn Jesus mit im Boot ist. Auch in den Flüssen von Babylon konnte Israel Passa feiern, so wie wir in jedem Jahr Ostern. Und jedes Jahr sprachen sie in der Passa-Liturgie den dort geschriebenen Satz in Erinnerung an den Exodus aus Ägypten. Dieses Jahr sind wir Sklaven, nächstes Jahr freie Menschen. Hohl war dieser Satz geworden im Laufe von 40 Jahren Exil. Kennen wir nicht auch solche hohlen Glaubenssätze, auf die sich der Mehltau unserer Zweifel legt? Wie aber bekommt man neues Gottvertrauen, besonders dann, wenn sich an bedrückenden Zuständen lange nichts ändert? Und die Erfahrung sagt uns obendrein noch einmal auf Kölsch dazu: Et is eben nit immer jod gegangen. Es gibt viele Geschichten über unerhörte Gebete. Bei Jesaja im Kapitel 49, Vers 14 lesen wir dazu: Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Verlassenheit ist ein mächtiges Gefühl. Und es ist nicht davon abhängig, ob man wirklich verlassen ist. Wir erinnern uns auch an die Worte Jesu am Kreuz zu diesem Thema. Wie aber wird aus dem Glauben der toten Lehrsätze wieder ein gelebter, hoffnungsvoller Alltagsglaube? Wie gewinnt man Zuversicht und die Erfahrung des Adlers zurück? Ich wäre gespannt auf eure und ihre Antworten. Sicher kann man so viel sagen. Zum Ersten: Wenn immer deines Gottes Wege dir rätselhaft und schwer erscheinen, denke daran, Gottes Wege lassen sich von Menschen nicht mit Vernunft erfassen. Zum Zweiten: Gott ist der Verlauf deines Lebens nicht egal, und er ist Herr deiner Lebensgeschichte. Gott bleibt gegen allen Anschein der Herr der Weltgeschichte, der Mensch bleibt aber in seiner persönlichen Verantwortung. Und zum Dritten: Es bleibt wohl nur, sich mit dem Adler hinunterzustürzen und die Flügel in den Wind der Hoffnung zu stellen und immer neu zu erfahren, dass sie wirklich trägt. Denn wer an Gott glaubt, darf hoffen, wo nichts hoffnungsvoll erscheint. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.